SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS und ich stehe hier im Kreis von drei jungen Leuten, die sind Weltmeister im Robofußball.
Wir sind Teilnehmer der Standard Plattform League. Das bedeutet, dass alle Teams mit demselben Robotermodell antreten. Da gibt es unterschiedliche Variationen, also quasi das modernere Modell oder das weniger modernere Modell. Aber die sind grundsätzlich erstmal alle erlaubt. Und genau, damit haben wir Fußball gespielt, 5 gegen 5. Und damit haben wir den Wettbewerb gewonnen, der SBL.
Und diese Roboter, haben Sie die gekauft oder selbst gebaut?
Genau, das sind Standardroboter. Die kaufen wir von Softbank. Dieses Jahr hatten wir 6 neue, letztes Jahr hatten wir auch schon 2 neue. Das heißt, wir sind insgesamt mit 8 Robotern angereist. Und in der Liga ist es so, dass die Roboter alle gleich sind. Das heißt, jedes Team nutzt die gleichen Roboter von Softbank und das ist ein reiner Softwarewettbewerb. Und hardwaremäßig dürfen wir die auch gar nicht verändern.
Also Software, das heißt, Sie müssen also das ganze Angriff und Verteidigung, müssen Sie alles geschrieben haben?
Genau, das ist richtig. Aber es geht auch auf einer viel tieferen Ebene schon los. Also es ist nicht nur das Verhalten des Roboters. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Roboter sich korrekt bewegen, dass sie die Umgebung wahrnehmen, dass sie wissen, wo sie sich auf dem Feld befinden. Und basierend auf diesen Informationen setzt dann das Verhalten auf, sodass die Roboter wissen, was sie nun tun sollen.
Wo kommen Sie denn alle her?
Wir sind jetzt alle Studenten der Universität Bremen und kommen alle aus dem Großraum Bremen. Genau.
Was studieren Sie denn da?
Wir studieren alle Informatik eigentlich. Also wir haben im Wesentlichen Informatiker, wir haben auch noch ein paar Wirtschaftsinformatiker, aber in erster Linie sind wir Informatiker. Das ist das Schöne an diesem Wettbewerb. Also es handelt sich bei diesem Unterwettbewerb, an dem wir teilnehmen, wie gesagt, um einen Softwarewettbewerb. Und deswegen brauchen wir bei uns keine Elektrotechniker, keine Maschinenbauer, die selbstverständlich natürlich, wenn sie Interesse haben, trotzdem teilnehmen dürfen.
Dieser Wettbewerb, wie viele Teams nehmen denn daran teil?
Ich glaube, dieses Jahr waren es 20 Teams, die hier waren. Davon sind das 6 Teams aus Deutschland. Das heißt, Deutschland ist sehr stark in dieser Liga vertreten, aber auch sehr internationale Teams sind da, zum Beispiel aus China, Australien hatte jetzt hier Heimspiel quasi. Das heißt, das ist eine sehr internationale Community, die sich da auch austauscht und stetig sich weiterentwickelt.
Manche unserer Hörer werden sagen, Gott sei Dank haben wir wieder mal eine Weltmeisterschaft gewonnen. Beim letzten Mal waren wir nicht so erfolgreich, weder bei den Frauen noch bei den Männern.
Ja, das stimmt vielleicht, aber man kann den echten Sport vielleicht auch mit dem Robotersport nicht vergleichen. Also es handelt sich hierbei ja immer noch um eine Wissenschaftsveranstaltung und nicht um eine Sportveranstaltung. Das muss man im Hinterkopf behalten.
Aber wie läuft denn das ab? Also sind die 5 Roboter, 5 deutsche Roboter und 5 andere Roboter sind auf dem Feld und dann spielen die richtig schon umeinander herum?
Genau, also im Prinzip versuchen wir bis zum Jahr 2050, um möglichst an die echten Fußballregeln ranzukommen. So klar, wir haben einige Beschränkungen durch die Hardware, die halt vorgegeben ist. Da sind einige Sachen nicht möglich, wie zum Beispiel der Einwurf. Wir haben anstatt des Einwurfs halt ein Kick-In. So, die werden halt den Einwurf mit dem Fuß durchführen, so kann man sich das vorstellen. Aber ansonsten versuchen wir halt so nah wie möglich an die echten Regeln vom Fußball heranzukommen.
Und die Roboter machen das selbst oder werden die von ihnen von draußen ferngesteuert?
Nein, das sind völlig autonome Roboter. Wir spielen vor dem Spiel den Code quasi auf die Roboter drauf, stellen die an den Seitenrand hin und ab da läuft alles selber ab. Es gibt am Seitenrand noch einen Game Controller, der ist noch nötig, um den Robotern quasi zu sagen, welche States gerade sind, welcher Spielzustand quasi gerade aktuell ist, wann ein Tor geschossen wurde. Und wir brauchen noch einen menschlichen Schiedsrichter, der quasi achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Aber sonst läuft alles autonom ab und ohne, dass wir draußen sitzen und die Roboter zum Beispiel fernsteuern.
Und gibt es da sowas auch wie ein Foul, wenn der eine Roboter dem anderen vors Knie tritt?
Also es gibt auf jeden Fall ein Foul, es gibt aber auch das Pushing bei uns, das geht quasi in die gleiche Richtung. Also wenn Roboter aufeinander laufen, dann gibt es eine Zeitstrafe für die Roboter und dann geht es danach weiter. Aber so etwas wie eine rote oder eine gelbe Karte haben wir nicht.
Und diese Roboter sind wahrscheinlich alle batteriegetrieben. Also wenn die jetzt viel laufen, dann werden die auch schlapp am Ende.
Genau, also einer der Hauptprobleme ist, dass die Gelenke sehr, sehr warm werden über die Zeit. Deswegen gibt es auch nur 2 Halbzeiten, die 10 Minuten laufen. Und zwischen den beiden Halbzeiten gibt es eine 10-minütige Pause. Aber klar, die Batterien, die da drin sind, die halten das aber locker mit den 10 Minuten aus. Das schaffen die, wenn die voll aufgeladen sind.
Wieso ist denn die Universität Bremen so stark in dieser Disziplin? Weltmeister, ich meine, das ist doch ganz toll.
Das liegt natürlich in erster Linie an den hervorragenden Dozenten, die wir haben, die uns erstmal natürlich auch in die richtige Richtung lenken. Aber dadurch, dass wir schon mal Weltmeister geworden sind, haben wir natürlich auch Ehrgeiz, es wieder zu schaffen. Und dadurch setzen sich die Studenten, die an diesem Projekt teilnehmen, auch sehr dafür ein, dass wir das wieder werden, weil sie wissen, okay, es ist irgendwie machbar. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir es dann auch wieder schaffen.
Ja, denn im Fußball denkt man ja beim ESL Linie an Dortmund oder München oder sowas in Richtung. Aber Bremen, das finde ich also ganz ausgesprochen gut.
Genau, wir arbeiten hier mit einer Codebasis, die schon seit vielen Jahren immer weiterentwickelt wird von Thomas Röfer und Tim Laue. Die sind schon sehr lange beim RoboCup dabei und wir arbeiten daran, dass diese Codebasis immer weiterentwickelt wird, dass wir die jedes Jahr an die neuen Regeln anpassen und uns stetig verbessern. Und ja, somit können wir halt die Erfolge einfahren und wir sind auch ein sehr motiviertes Team.
Nach so einem Sieg wird dann auch gefeiert, wie das die Fußballer machen mit ein paar Drinks und gibt es einen Pokal?
Also genau, wir haben eine Trophäe gewonnen, wir haben genau genommen sogar zwei Trophäen gewonnen, weil wir auch in dem Teamwettbewerb zusammen mit einem anderen Team gewonnen haben und ja, wir haben dann am Tag nach dem Wettbewerb auf jeden Fall abends auch mit anderen Teams zusammen gefeiert und diese schöne Situation genossen. Also es ist nicht so, dass wir einen großen Kampf zwischen den Teams haben, es ist alles sehr gemeinschaftlich bei uns.
Habt ihr euch denn das alles selber ausgedacht oder habt ihr da auch irgendwo euch Sachen wo abgeguckt oder habt ihr Hilfe gehabt?
Also teils. Das meiste ist von uns selbst. Wenn es aber andere Teams gibt, die etwas sehr, sehr gut gemacht haben, also wirklich sehr, sehr gut, dann kann es sein, dass wir Dinge von denen übernehmen. Also das ist bei uns üblich, dass andere Teams auch Code von anderen benutzen. Die veröffentlichen das halt dann aber auch. Also sie sagen dann, okay, diesen Teil des Codes, den benutzen wir von dem anderen Team. Also zum Beispiel das Team von der SBQR aus Italien, die benutzen unsere Codebase von vor einigen Jahren und haben darauf ihre Software aufgebaut. Das ist völlig in Ordnung. Sie müssen dann halt, um die Forschung weiterzutreiben, da auch ihren eigenen Anteil daran leisten, um weiter in der Liga zu kommen oder in der Liga bestehen zu dürfen. Wie gesagt, das ist ein Forschungswettbewerb, aber das ist völlig gang und gäbe und auch völlig in Ordnung und man freut sich natürlich umso sehr, wenn man seine eigene Software dann auch bei anderen Teams sieht, weil man dann weiß, okay, was ich an Arbeit geleistet habe, ist sehr, sehr gut.
Ist doch gut, wenn es so kooperativ ist.
Genau, ich finde diesen Austausch zwischen Universitäten auch sehr, sehr gut, weil man entwickelt nicht alleine seine Software und behält sie für sich, sondern man veröffentlicht die und nimmt also fördert dann quasi aktiv die Weiterentwicklung in diesem Bereich, indem man einfach den anderen Teams die Chance gibt, dass sie den eigenen Code benutzen und dadurch sich dann auch wieder verbessern und dann auch aktiv etwas beisteuern können.
Und diesen Weltmeistertitel, wann müsst ihr den denn verteidigen?
Es geht weiter im nächsten Jahr in Frankreich in Bordeaux vom 23. bis zum 29. Juni.
Diese RoboCup-Geschichte, hat das irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun oder seid ihr da noch nicht so weit?
Okay, da muss man anfangen, wie man künstliche Intelligenz definiert. Künstliche Intelligenz ist ja zum Beispiel auch einfach nur eine Tür, die von alleine aufgeht und zugeht, also wenn man in ein Kaufhaus reingeht. Also laut Definition von künstlicher Intelligenz ist diese Tür eine künstliche Intelligenz. Man muss sich dann natürlich darüber streiten, welches Level diese künstliche Intelligenz hat. Und unsere Roboter, dadurch, dass sie sehr stark autonom schon agieren, kann man dazu sagen, ja, es ist eine künstliche Intelligenz, aber halt auch nur für den Bereich des Fußballspielens auf diesem einen bestimmten Rasen mit diesem einen bestimmten Tor und so weiter. Gibt es ja sehr viele Restriktionen noch.
Also bei dem Wort künstliche Intelligenz, da stolper ich immer, denn das ist ja doch eine Intelligenz, die in irgendeiner Form mal von Menschen formuliert worden ist. Also ist ja nichts Künstliches dabei, es ist ein Ableger der natürlichen Intelligenz. Sehen Sie das auch so?
Ich finde es schwierig, bei unseren Robotern noch von künstlicher Intelligenz zu reden, weil für mich ist künstliche Intelligenz etwas, was ich auch aktiv an veränderliche Umgebungen anpassen kann. Das können unsere Roboter zum Beispiel seit jetzt aktuell noch nicht, weil wir haben zum Beispiel sehr starke Probleme, wenn sich irgendwelche Umgebungsbedingungen ändern, dann müssen wir aktiv Parameter anpassen, Dinge anpassen, damit die Roboter überhaupt wieder spielen können. Das heißt, für mich ist es noch keine wirkliche künstliche Intelligenz, von der wir hier reden.
Aber die künstliche Intelligenz kommt ja. Freuen Sie sich auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was so in den nächsten Jahren passiert. Wenn man sich einfach mal anschaut, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist die Entwicklung ja quasi exponentiell nach oben gegangen. Wenn man das weiter interpoliert, dann wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren nochmal extrem viel passieren. Und gerade auch hinsichtlich des Endziels des RoboCup ist es unglaublich faszinierend, ob es dann letztendlich klappen wird im Jahr 2050 gegen den dann amtierenden Fußballweltmeister zu gewinnen mit einer Robotermannschaft oder nicht.
Ja, das ist ja ein großes Ziel, Menschen gegen Roboter. Bis dahin werden die Menschen sich aber auch noch einiges in Sachen Fußball ausgedacht haben, was die Roboter vielleicht noch gar nicht wissen.
Das stimmt. Man kann ja auch beobachten, dass die aktuelle FIFA-Weltmeisterschaft auch immer mehr von Systemen unterstützt wird. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an die Torlinientechnik. Das führt ja auch da immer mehr. Und wenn man sagt, okay, das kann man vielleicht später auch mit den Robotern zusammen nutzen, geht es ja auch schon trotzdem in die Richtung. Aber klar, bis wir so weit sind, dass wir einen Roboter haben, der sich so agil wie Suarez oder vielleicht Ronaldo bewegt, das dauert noch sehr, sehr lange.
Ihr Lieben, viel Glück. Ich freue mich darauf.
Wir uns auch. Dankeschön.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.